Ja, liebe Gemeinde, ich darf auch euch herzlichst begrüßen zu einer weiteren Reihe oder zu einem weiteren Thema aus unserer Reihe Beziehungsweise. Nun, wenn wir dieses Thema biblisch betrachten, so hat es tatsächlich eine sehr große Relevanz. Beziehungen machen uns Menschen aus. Beziehungen ist das, was eigentlich unsere Identität ausmacht. Und das nicht von ungefähr. Gott selbst als Schöpfergott ist ein Gott, der sich als ein Gott in einer Beziehung uns Menschen offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wohl die perfekteste Beziehung, die wir Menschen heute als Vorbild haben dürfen. Und Gott hat diese Fähigkeit, eine Beziehung zu führen, tief in unsere DNA, in unsere Identität verankert. Und so kommt es in unserem Leben, dass wir verschiedenste Beziehungen tatsächlich auch ausleben. Manche von ihnen etwas intensiver, manche eher nicht so intensiv. Manche auf einem eher distanzierten Verhältnis, manche wirklich in einer sehr intimen Beziehung. Manche Beziehungen haben wir für ein ganzes Leben, andere wiederum nur für bestimmte Lebensabschnitte. Und nicht allzu selten kommt es vor, dass wir in unseren Beziehungen mit Herausforderungen zu tun haben. Nicht immer laufen diese Beziehungen perfekt und so gibt es Unklarheiten, Missverständnisse oder auch Verletzungen. Und so eine oder andere Beziehung wird tatsächlich auch auf die Zerreißprobe gestellt. Nun, nichtsdestotrotz dürfen wir Beziehungen führen und wir als Christen haben das Privileg und wir dürfen einen Beziehungsratgeber heute haben, der zu all diesen verschiedensten Beziehungen, die wir haben dürfen, eine Antwort hat. Ja, ich spreche von der Bibel. Sie hat zwar ein hohes Alter, ist vor tausenden Jahren fertiggestellt und aufgeschrieben worden, aber ich bin mir sicher, dass zu jeglicher Beziehungskonstellation, die wir heute auf der Welt haben, die Bibel eine passende Antwort hat, wie diese Beziehung auszusehen hat. Die Bibel schlägt um Längen jedem Beziehungsratgeber, den heute unser moderner Mensch, unsere heutige Zivilisation aufschreiben kann, weil sie Gottes Wort ist. Weil Gott darin beschrieben hat, was er mit einer Beziehung vorhat. Der Mensch ist und bleibt also ein Beziehungswesen. Und die Bibel bietet als zeitlose Konstante das, was wir benötigen, um diese Beziehung tatsächlich auch ausleben zu können. Und gerade in der heutigen Zeit, in der Beziehungen jeglicher Art in allen Konstellationen von einem, liberalen oder dem Schöpfungswesen entgegenwirkenden Zeitgeist geprägt werden, ausgelebt werden, ist es für uns umso wichtiger, tatsächlich in die Baupläne Gottes reinzuschauen und zu gucken, was für eine Intention hatte Gott damit, wenn er die verschiedensten Beziehungen für uns geschaffen hat. Und wir können sehen, wie Beziehungen funktionieren, aber wir können auch genauso sehen, wie zerbrochene Beziehungen wiederhergestellt werden können. Und bei all der Betrachtung dieser verschiedensten Beziehungskonstellationen macht die Bibel aber eins deutlich. Bevor wir Menschen überhaupt in der Lage dazu sind, Beziehungen nach göttlichen Prinzipien zu führen, müssen wir die Hauptbeziehung zu dem in Ordnung bringen, der uns überhaupt erschaffen hat. Die Bibel macht ganz klar deutlich, bevor ich meinen Nächsten wirklich göttlich lieben kann, muss ich lernen, Gott zu lieben. Wir kommen leider auf die Welt in einer gestörten Beziehung zu unserem Schöpfer, aber er hat alles dafür getan, dass wir durch seinen Sohn diese Beziehung erstmal gestalten können oder dass wir eine Chance haben, diese Beziehung als erstes in Ordnung zu bringen, bevor wir überhaupt in der Lage sind, andere Beziehungen auszuleben. Ja, wir kommen in unserer Beziehungsreihe heute zu der vorletzten Thematik. Es geht um die Thematik, wie wir es lesen können, erwachsene Kinder und ihre alternden und hilfsbedürftigen Eltern. Letzten Sonntag hatte Robert die Predigt gehalten über erwachsene Kinder und das Verhältnis zu ihren Eltern. Und heute kann man sagen, drehen wir den Spieß einmal um. Wir haben gehört, dass Eltern bereit sein sollen, ihre Kinder loszulassen. Die Kinder sollen ihre von Gott zugesprochene Berufung nachgehen. Und die Eltern müssen lernen, dass Kinder erwachsen selbstständig werden. Nun, die Bibel macht aber deutlich, dass das Verhältnis oder die Beziehung zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern aber damit nicht zu Ende geht, wenn diese das Haus verlassen. Nein, vielmehr soll diese Beziehung weiterhin bestehen bleiben. Und mit dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, springen wir jetzt einen ganz großen Schritt auf der Lebenszeitleiste nach vorne. Ja, die Eltern sind selbst noch älter geworden oder alt geworden. Die Kinder haben selbst Kinder. Man kann davon sprechen, dass ein gewisser Rollentausch vollzogen wird. Früher hilfsbedürftige und nicht selbstständige Kinder sind jetzt selbstständig. Und die früheren selbstständigen Eltern sind nun auf Hilfe von anderen Personen angewiesen. Und so sehen wir, dass dieser Rollentausch oder diese Verantwortung für diese älteren Personen etwas ist, was unsere Gesellschaft auch heute prägt. Gerade aus einem politischen Auge vielleicht betrachtet, ist es ja auch heute so, dass sich heute Politiker immer wieder fragen, wie wird unsere Zukunft gestalten? Wie können wir eine sichere Zukunft für unsere älter werdende Generation und für die Alten sichern? Schon heute müssen anscheinend Weichen gestellt werden und viele Menschen haben vielleicht sogar Angst, dass sie das Alter gar nicht mehr erreichen werden. Wenn man ja die verschiedenen politischen Programme einmal betrachtet, so sind einige schon ja der Meinung, vielleicht gar nicht mehr ins hohe Alter zu kommen. Nun, es stellt sich aber die Frage, ist dieser Aspekt der Altersvorsorge rein politisch oder können wir das einfach dem Staat überlassen oder hat die Bibel dazu auch eine Antwort? Und ich denke mal, wir als Christen, die Bibel lesen, können diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Und wenn wir das mit Ja beantworten, so habe ich mir aber die Frage gestellt, hat dieser Aspekt der Umgang zwischen jungen Menschen und ihren älteren Eltern eine so wichtige Bedeutung, dass wir diese in diese Predigtreihe mit einbauen? Es gibt verschiedenste Predigten, die wir ja gehört haben zu dieser Thematik, die uns vielleicht als viel wichtiger erscheinen würden. Nun, ich habe mir diese Frage auch gestellt und tatsächlich bei der Vorbereitung dieser Predigt bin ich wirklich in Staunen gekommen, was für eine Gewichtung dieser Thematik von der Bibel zugesprochen wird. Es ist eine Frage, die sehr entscheidend für dein Glaubensleben ist. Und ich möchte vielleicht mal am Anfang der Predigt mal eine vielleicht etwas gewagte These aufstellen, aber sie auch tatsächlich innerhalb meiner Predigt versuchen, durch biblische Argumente zu belegen. Und ich lese es einmal vor. Dein Bekenntnis und die Echtheit deines christlichen Glaubens ist unter anderem an der Beziehung zwischen dir und deinen hilfsbedürftigen Eltern zu erkennen. Ich lese es nochmal vor. Dein Bekenntnis und die Echtheit deines christlichen Glaubens ist unter anderem, nicht allein entscheidend, aber unter anderem eine Beziehung zwischen dir und deinen hilfsbedürftigen Eltern zu erkennen. Nun, was sagt also die Bibel zu dieser Thematik, wenn sie anscheinend so relevant ist? Und ich möchte euch einladen, mit in die Bibel zu schauen. Wir möchten in den ersten Timotheusbrief reinschauen, den Paulus an seinen jungen Mitarbeiter geschrieben hat. Man nennt ihn auch einen Pastoralbrief, weil Paulus ihm Anweisungen gegeben hat, wie man sich im Haus Gottes, so wie es Paulus selbst formuliert, zu verhalten hat. Damit meint er nicht das Kirchengebäude an sich, sondern die Gemeinde als Zusammenkunft der Menschen. Und ich lade euch ein, mit den ersten Brief aufzuschlagen, im fünften Kapitel, die Verse 3 und 4, die wir zusammen betrachten wollen. Ja. Dort schreibt Paulus folgende Worte. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Nun, unschwer zu erkennen ist, dass die primäre Zielgruppe, um die es hier in diesem Text geht, die Witwen bilden. Und wenn wir heute aber von der Thematik sprechen, dass wir ja um Eltern oder Eltern an sich betrachten, so sind ja die Männer dort mit auch eingebunden. Und wenn wir etwas genauer schauen, sehen wir, dass auch die Väter hier mit erwähnt werden in dem Begriff der Eltern. Aber Witwen ist vielleicht nochmal ein spezieller Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, warum hier Witwen prototypisch oder hier genannt werden. Nun, Witwen sind, wenn man die Bibel anschaut, häufig mit Waisen zusammen eine Menschengruppe, die in der Bibel dargestellt werden als besonders hilfsbedürftige Personen. Diese Personen haben in erster Linie eine Versorgungsperson, die sich um sie kümmern sollte, verloren. Witwen haben ihren Mann verloren, der für die Familie sorgen sollte, und Waisen haben ihre Eltern verloren, die genauso die Versorgungspflicht für sie hatten. Und dadurch, dass diese Personen nicht mehr da sind, gibt es ein sogenanntes Versorgungsvakuum. Also jemand, der für sie gesorgt hat, ist nicht mehr da. Sie sind auf sich alleine gestellt und müssen nun ihr Leben leben. Gott hat schon immer wieder zu seinem Volk und zu allen Generationen deshalb immer wieder den Auftrag gegeben und an sie appelliert, dass wenn solche Menschen innerhalb dieser Gesellschaft leben, die Gesellschaft dafür verantwortlich ist, dieses Vakuum auszufüllen. Und Gott hat sich ganz besonders dieser Menschengruppe zugewandt. Und wir sehen es schon von den ersten Geboten, die Gott dem Volk Israel erteilt, indem er sagt, ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrängen. Und mit sehr scharfen Worten warnt er davon und sagt, wenn ihr sie bedrängen werdet, dann werden sie schreien und ich werde diese Schreie hören und ich werde euch dafür richten. Der Psalmist drückt sogar dieses Beziehungsverhältnis zwischen Witwen und Waisen sogar aus einer juristischen Perspektive und nennt es in Psalm 68, Vers 6, dass Gott ein Vater der Waisen und ein Anwalt der Witwen ist. Gott ist also der, der sich für Witwen einsetzt, ihre Belange vertritt und für sie ja sozusagen in den Kampf geht. Und als Gott durch die Propheten ein Gericht über das Volk Israel spricht, über ihre Sündhaftigkeit, wird unter anderem auch der moralische Verfall der Israeliten dadurch gekennzeichnet, dass sie eben Witwen und Waisen und Eltern verachtet haben. Hesekiel drückt es so aus, indem er von Gott die Botschaft bekommt, richte ja die Stadt Jerusalem. Und da sagt er in Hesekiel 22,7, man hat in dir Vater und Mutter verachtet, man hat in deiner Mitte dem Fremdling Gewalt angetan, man hat in dir Witwen und Waisen bedrängt. Und wir sehen, Gott ist diese Thematik dieser hilfsbedürftigen Menschen sehr wichtig. Interessant fand ich auch, als ich mich vorbereitet habe, zu sehen, welchen Aspekt noch so Witwen spielen. Und tatsächlich habe ich drei Passagen in der Bibel gefunden, wo Menschen, Familienangehörige und Bekannte für Witwen wieder vom Tod auferweckt worden sind, damit sie sich wieder für diese Person sorgen können. Wir kennen das Beispiel, Elia wohnt bei einer Witwe, der Sohn verstirbt und Elia durch Gottes Kraft bringt diesen jungen Mann wieder zum Leben, damit er sich für seine Mutter kümmern kann. Jesus selbst wird scheinbar zufällig Zeuge einer Beerdigungszeremonie, als er in die Stadt Nein einkehren will und bekommt mit, dass es der einzige Sohn einer verstorbenen Witwe war. Und er hat so großes Erbarmen, dass er diesen Trauerzug anhält und diesen Sohn zum Leben erweckt, damit er sich wieder um seine Mutter sorgen kann. Und auch die Aposteln haben diese Fähigkeit und Kraft von Gott bekommen und so weckt Petrus die Tabitha wieder auf, weil viele Witwen zu ihm gekommen sind und haben gesagt, diese Frau hat sehr viel für uns getan. Und so sehen wir, es ist wirklich Gottes Herzensanliegen, dass diesem Menschen geholfen wird. Und die Brücke zu uns als Gemeinde des 21. Jahrhunderts möchte ich damit schlagen, dass wir uns einmal anschauen, was denn der erste diakonische Dienst der Gemeinde war. Es war die Versorgung der Witwen, die damals in diesem ganzen Gemeindegeschehen, in dieser neu aufgebauten Gemeinde übersehen worden sind. Und wir können sehen, Gott ist es sehr wichtig, hilfsbedürftige ältere Personen wirklich zu unterstützen. Und er nimmt uns als Gemeinde und er nimmt uns als erwachsene Kinder mit in diese Verantwortung. Ja, ich möchte einen besonderen Blick auf den vierten Vers richten, den Paulus eben gerade an diese Kinder richtet. Und ich möchte ihn nochmal vorlesen, oder ihr seht ihn ja auch an der Wand. Wer aber eine Witwe, Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Die Gemeinde scheint also von ihrer Verpflichtung dafür zu sorgen, entbunden zu sein, wenn es gläubige Kinder innerhalb der Familie gibt, die diesen Dienst und diesen Job übernehmen können. Der Fokus wird also von der Gemeinde ganz speziell auf der Familie übertragen. So möchte ich den ersten Punkt nennen. Ausgelebte Gottesfurcht fängt in der Familie an. Interessant finde ich, dass Paulus hier von einem Lernprozess der Gottesfurcht spricht, wenn es darum geht, seinen hilfsbedürftigen Eltern eine Unterstützung zu geben. Gottesfurcht, denke ich mal, eine Eigenschaft, die wir alle gerne haben wollen. Und nicht nur haben wollen, sondern die wir auch tatsächlich von der Bibel haben sollten. Die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf, dass wir in der Gottesfurcht wachsen sollen. Es ist nicht nur etwas, was man, ja, es wäre schön, wenn ein Christ das hätte. Nein, es ist etwas, was den Christen tatsächlich ausmacht. Und wir sehen, dass diese Gottesfurcht tatsächlich erst im familiären Umkreis gelernt werden soll. Wir sehen andere Parallelen, beispielsweise, wo Paulus auch schreibt, was die Kriterien für einen Gemeindeleiter oder einen Diakon sind. Und da legt er genauso den Wert darauf, dass sie ein gottesfürchtiges und vorbildliches Leben tatsächlich erst in einer Familie ausleben sollen, bevor sie in eine Gemeinde mit einem Dienst starten. Die Familie ist also in gewisser Weise so die Lehrstube für die Gottesfurcht. Und ein besonderer Ausdruck besteht also darin, dass man den hilfsbedürftigen Eltern unterstützt oder sie sorgt. Ja, wie sieht es also konkret aus, wenn wir diese Formulierung sehen, dass wir gottesfürchtig handeln sollen und unsere Eltern unterstützen? Paulus nennt es in dieser Übersetzung, oder hier kommt es gut rüber in der Formulierung, Erfangenes zu vergelten. In manchen anderen Übersetzungen kommt das nicht so ganz gut rüber, weil dort einfach nur steht, man soll eine dankbare Haltung einnehmen. Ich habe mir das mal im griechischen Kontext angeschaut und tatsächlich benutzt Paulus hier zwei Begriffe aus dem Finanzwesen. Was er eigentlich dort sagt, ist, die Kinder sind verpflichtet, eine Rückerstattung zurückzuzahlen. Ein interessanter Gedanke, weil er damit ausdrückt, die Eltern haben während ihrer Erziehung der Kinder ein großes Investment getätigt. Und wir haben die hohen Zahlen von Peter vor einigen Wochen gehört, wie viel Tausende Euro tatsächlich Eltern in ihre Kinder investieren. Nun, man kann es nicht sagen, dass es allein finanzieller Natur ist. Nein, die Eltern haben viel Energie, viel Kraft, viel Zeit in ihre Kinder investiert. Und ich denke mal, heute sind gerade vielleicht eher jüngere Eltern bereit, sogar vielleicht ein bisschen mehr Geld zu zahlen, damit sie endlich mal wieder ein paar Nächte schlafen können. Und man sieht, dass man das gar nicht gegeneinander aufwiegen kann, finanzielle Mittel und die Energie, die man da tatsächlich rein investiert. Und so sehen wir, dass Eltern wirklich viel in die Erziehung ihrer Kinder stecken, was mit keiner Währung zu messen ist. Nun, und Paulus geht aber in diesem Gedanken nicht darauf ein, dass er sagt, ihr Kinder seid nun verpflichtet, wirklich jeden Euro 1:1 für eure Eltern wieder zurückzugeben. Es geht nicht darum, dass man jede Minute, die Eltern in einen investiert haben, den Eltern in einem hohen Alter wieder zurückgibt. Vielmehr will er doch eigentlich nur verdeutlichen und sagen, eure Eltern haben euch so viel entgegengebracht, ihr habt nun biblisch und von Gott aufgetragen eine Verpflichtung, euch um eure Eltern zu kümmern. Ja, dies kann je nach kulturellen Gegebenheiten natürlich auch eine finanzielle Unterstützung sein. Gerade in Deutschland hören wir ja gerade in politischen Diskussionen das Thema Altersarmut, wie werden die Alten rüberkommen. Doch ich denke nicht, dass die Bibel hier zentral diesen Fokus gesetzt hat, dass man seinen Eltern einfach nur Geld geben soll und dann ist diese Versorgung geregelt. Nein, ich denke, die Bibel macht ganz deutlich, dass wir in einem respektvollen Umgang mit unseren Eltern umgehen sollen. Wir sollen in sie Zeit investieren, wir sollen für sie eine Hochachtung haben, wir sollen sie ehren, wir sollen ein Verständnis gegenüber diesen älteren Personen zum Ausdruck bringen. Ja, wir haben das Glück, tatsächlich in einem Land zu leben, in dem von staatlicher Seite viel für unsere älteren Personen geregelt ist. Wir haben ein funktionierendes Rentensystem, wir haben Seniorenheime, wir haben betreute Wohnungsangebote und so fragt sich vielleicht jemand, ja, wie soll ich denn meine Eltern überhaupt noch unterstützen? Ist da überhaupt noch eine Verantwortung auf mir, die Gott mir zugesprochen hat? Ja, aber das Gebot Ehre Vater und Mutter hat Gott niemals an gesellschaftliche Rahmenbedingungen gebunden. Gott hat nicht gesagt, wenn der Staat für deine Eltern sorgt, dann brauchst du sie nicht mehr zu ehren. Tu es nur, wenn die Rahmenbedingungen mal nicht passen. Nein, dieses Gebot gilt damals so wie heute immer in der gleichen Zeit. Und Paulus macht ganz klar deutlich, seine Eltern zu ehren ist ein Ausdruck seines gottesfürchtigen Handelns. Und wie ich schon gerade gesagt habe, es ist ein respektvoller Umgang. Es ist daran für uns die Pflicht zu erkennen, was brauchen denn meine Eltern? Ist es tatsächlich vielleicht etwas Finanzielles oder ist es vielmehr doch die Zeit, die ich in meine Eltern wieder zurück investieren kann? Sind es spezielle Hilfsangebote, die ich denen leisten kann? Bin ich bereit, vielleicht selbst etwas einzustecken, um es meinen Eltern aber zu erleichtern? Und diese Gewichtung macht Paulus ganz klar in dem zweiten Abschnitt dieser Teilpassage deutlich, indem er sagt, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Willst du und ich als wohlgefällig und gottesfürchtig leben, so sollen wir uns um alternde Personen und wenn die in unserem Familienkreis sind, um alternde Eltern tatsächlich kümmern. Auch Jakobus geht auf diesen Aspekt nochmal ein, nicht besonders im Familienkontext, sondern im Generellen. Und da können wir uns als Gemeinde jeder mit eingeschlossen fühlen, auch wenn wir heute vielleicht noch nicht in der Lage sind, dass wir alternden Eltern eine Hilfeleistung bieten müssen. So drückt es Jakobus in 1, Vers 27 wie folgt aus. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Ja, rein makellos steht für Echtheit, authentisch, ungeheuchelt. Andere Übersetzungen sprechen hier auch von einem echten Gottesdienst. Also ein echter Gottesdienst ist nicht ein Sonntagmorgen, in dem wir da sind, sondern ein echter Gottesdienst weist sich dadurch aus, dass du für diese besondere Personengruppe einen Blick hast und sie unterstützt. Oder man kann auch den echten Gottesdienst mit einer echten Verehrung, so kann man auch diesen Begriff übersetzen, tatsächlich sehen. Ja, und eine weitere Gewichtung, die dieser Frage zukommt, formuliert Paulus in einigen Versen später. Er macht auch nochmal deutlich, welches Signal von Christen dann ausgeht, wenn sie diese Taten tatsächlich unterlassen. So möchte ich einmal zum zweiten Punkt kommen und wir springen vier Verse weiter in den Vers 8. Und da drückt Paulus es wie folgt aus. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. So möchte ich diesen zweiten Punkt nennen. Es ist das fatale Zeugnis durch Vernachlässigung der Fürsorge. In einer sehr warnenden Form spricht Paulus aus, was vielleicht bei manchen damals in den Gedanken kam oder vielleicht tatsächlich auch Realität in ihren Familien waren. Sie haben es vernachlässigt, ihre eigenen Hausgenossen zu versorgen und haben sich dennoch als Christen ausgegeben. Und Paulus schreibt, was für ein fatales Zeugnis das für die Umwelt ist. Um das kurz darzustellen, Paulus sagt hier mit keiner Zeile, dass diese Personen, weil sie dieses sündhaftige Verhältnis haben, irgendwie vom Glauben abgefallen sind. Nein, er verweist nur auf diese große Diskrepanz, auf diesen großen Widerspruch, dass eine Person einerseits von sich ausgibt, ja, ich bekenne mich ganz klar zum christlichen Glauben, zu den Werten der Nächstenliebe, aber seine Taten und sein resultierendes Handeln was ganz anderes aussagt. Eine Person, die etwas verleugnet, positioniert sich ganz klar und bewusst auf der Gegenseite. Man stellt sich auf einer Seite und sagt, ich habe nichts mit der anderen Position zu tun. Und uns kommt vielleicht Petrus in den Sinn, der ja so das klassische Beispiel einer Verleugnung ist. Petrus hat ganz klar gesagt, ich kenne diese Person nicht, ich habe nichts mit Jesus zu tun. Nun, eine Verleugnung kann aber auch eine Tat sein, die wir gar nicht nur aussprechen, sondern dass unser Handeln tatsächlich zeigt. Manchmal kann es sein, dass wir etwas aussagen, aber unser Leben genau das Gegenteilige widerspiegelt. Dann ist unsere Verleugnung nicht in verbaler Form, also nicht ausgesprochen worden, sondern unser Leben zeugt leider genau von dem gegenteiligen Verhalten, das wir durch unser Lippenbekenntnis sagen. Und nicht von ungefähr betont auch Johannes in seinen Briefen genau diese Thematik. Und er geht darauf ein und sagt, liebe Geschwister, liebe Gemeindeglieder, lasst uns nicht mit der Zunge oder mit dem Lippenbekenntnis lieben, sondern lasst uns das wirklich in einer Tat zum Ausdruck bringen. Denn unsere Taten sprechen manchmal lauter als unsere Worte. Und er geht sogar so weit und sagt, dass eine bewusst unterlassene Bruderliebe, und damit können wir auch die Liebe zu unseren älteren Geschwistern mit einschließen, dass wenn eine Person tatsächlich diese bewusst unterlässt und in ihrem Leben das nicht zum Ausdruck kommt, tatsächlich auch die Liebe zu Gott ganz stark in den Zweifel gestellt werden kann. Und er sagt, es kann gar nicht sein, dass du sagst, ich liebe Gott, aber deinen Bruder hasst und ihm keine Liebe entgegenbringst. Ja, stellt sich auch die Frage vielleicht, warum ist denn diese Person schlimmer noch als ein Ungläubiger? Geht es denn überhaupt noch schlimmer? Und es ist interessant, wenn man einen Blick gerade in die damalige Kultur wirft und feststellt, was war denn, und Erich hat es gerade schon erwähnt, in allen Kulturen, die man so kennt, in allen Hochkulturen, war dieses Gedankengut da, dass man die älteren Personen tatsächlich ehren soll. Nun, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut und schon der griechische Philosoph Aristoteles hat im 4. Jahrhundert vor Christus, bevor also Christus auf die Welt gekommen ist, in einer speziellen Schrift, die nikomanische Ethik genannt wird, schon direkt dieses Verhältnis von Kindern und Eltern ausgedrückt. In seiner Philosophie sprach er davon, dass Kinder Schuldner der Eltern sind. Eltern haben so viel in die Kinder investiert und die Kinder sollen nun ihr ganzes Leben daran setzen, diese Schuld abzubezahlen. Sie werden es nicht schaffen, aber sie sollen trotzdem ehrerbietend den Eltern alles Gute tun. Die Eltern haben also viel investiert und die Kinder sind nun in der Verpflichtung, das zurückzuzahlen. Nun, auf den ersten Blick klingt das so ein bisschen wie Paulus. Es sind die gleichen Begriffe, die verwendet wurden, eine Rückzahlung, beides, ihr Vergleich irgendwie aus dem Finanzwesen. Nun, die Bibel macht aber eins ganz klar deutlich und hier unterscheiden sich diese beiden Aussagen tatsächlich im Detail. Die Bibel macht klar, dass es hier um keine Rückzahlung oder keine Schuld ist, die wir Menschen gegenüber haben. Nein, die Motivation, dass wir unseren Nächsten lieben und vor allem unsere Eltern, kommt aus der Motivation heraus oder aus der Tatsache, dass Gott uns geliebt hat. Wir schulden Menschen gar nichts, wir schulden Gott etwas. Und weil er uns geliebt hat, drückt es Johannes aus, weil Gott uns zuerst geliebt hat, deshalb sind wir schuldig, einander zu lieben. Es sind vielleicht ähnliche Formulierungen, die Paulus und diese griechische Philosophie nutzen, doch Paulus kennt den wahren Hintergedanken. Es ist die Liebe, die von Gott kommt, die uns motivieren soll, unsere älteren Personen tatsächlich ja zu lieben, sie zu ehren. Und wir sehen es, in allen Gesellschaften und Religionen ist dieser Aspekt da. Und was für ein fatales Zeugnis wäre es dann, wenn wir als Christen, die ja eigentlich den wirklichen Kern der Liebe, der Nächstenliebe und den Grund kennen, wenn das in unserem Leben nicht zum Ausdruck kommt. Wie viel mehr sollten wir Christen also vorbildlich handeln und diesen hilfsbedürftigen Menschen helfen? Wir haben es gesehen, es ist Gottes Herzensanliegen. Durch die ganze Bibel hindurch gibt es so viele Passagen, wo wir sehen, dass Gott sich speziell dieser Gruppe ja zugewandt hat. Und alle Beziehungskonstellationen, die wir schon vorher betrachtet haben und die auch noch kommen, haben ja eins gemeinsam. Und wenn wir diese Predigtreihe machen, so geht es nicht in erster Linie darum, uns irgendwelche Kriterien von Beziehungsratgebern mitzugeben, dass wir sagen, macht das und das, und dann wird eure Beziehung wieder super werden. Nein, Gott hat mit Beziehungen als erstes die Intention gehabt, dass wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen seine Liebe zum Ausdruck bringen. Eine Ehemann und Ehefrau sollen das Verhältnis zwischen Gott und zwischen Jesus und der Gemeinde repräsentieren. Wir als Geschwister sollen die Liebe von Jesus in unserem Leben sichtbar werden lassen. Und Jesus sagt es ja selbst, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das allererste, worum es geht, wenn wir um Beziehungen reden. Repräsentieren wir Gottes Liebe in unseren Beziehungen. Und ich denke, da ist gerade auch diese Beziehungskonstellation zwischen uns jüngeren Personen und den älter werdenden Menschen eine sehr entscheidende Rolle. Und lass mich vielleicht jetzt zum Schluss noch einmal auf die anfangs aufgestellte These zurückkommen. Dort hieß es ja, dein Bekenntnis und die Echtheit deines christlichen Glaubens ist unter anderem eine Beziehung zwischen dir und deinen hilfsbedürftigen Eltern zu erkennen. Ja, die Bibel macht deutlich, Ehre Vater und Mutter gilt damals so wie heute. Und gleichzeitig zeigt dieser Predigttext, dass unsere Beziehung zu unseren Großeltern oder zu unseren hilfsbedürftigen Eltern ein Indikator unserer Gottesfurcht ist. Können Menschen, können unsere Arbeitskollegen, können unsere Nachbarn an uns ein gottesfürchtiges Verhalten ablesen in dem Umgang, wie wir mit anderen oder gerade mit den hilfsbedürftigen älteren Menschen umgehen? Und die Bibel erhebt diesen Anspruch und sagt, ihr sollt so tun, wenn ihr von euch selbst sagt, dass ihr gottesfürchtig lernt. Und vielleicht anders als es die weltlichen Philosophien, wie es Aristoteles und die griechische Philosophie ausdrückt, stehen wir in diesem Verhältnis nicht in einem Schuldgedanken, sondern die Bibel sagt, seht es als Privileg. Seht es als Privileg, dass ihr diese Menschen in eurem familiären Kontext habt und dass ihr ihnen dienen könnt. Gott hat uns gerade jüngeren Personen und gerade auch heute in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert so unfassbar viele Reichtümer und Möglichkeiten gegeben. Ich glaube, keinem von uns fällt es heute oder würde es wirklich sehr schwer fallen, diesen Dienst auszuleben. Selbst in finanzieller Hinsicht, denke ich mal, wären wir alle dazu in der Lage, eine ältere Person zu unterstützen. Und lass uns diese Perspektive einnehmen. Wir stehen nicht in einer Schuld, sondern wir dürfen es als ein großes Privileg sehen. Und gerade bei uns in der Gemeinde dürfen wir es zusammen erleben, dass Jüngere Ältere unterstützen. Wenn wir das tun, kommen wir einem Herzenswunsch Gottes nach, der es schon immer auf seinem Herzen hatte, für diese Personen mit einzustehen. Und wir haben so viele Kapazitäten und Mittel und dürfen das wirklich ja von freiem Herzen auch tun. Paulus drückt es in Epheser 6, Vers 2 aus und sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und er drückt es so praktisch aus und sagt, liebe Kinder oder Personen, die ihre Eltern ehren, ihr tätigt selbst sogar ein Investment. Wenn ihr eure Eltern ehrt, so wird es auch euch gut gehen und ihr werdet ein langes Leben haben. Und die meisten, für die damaligen war es halt wichtig, tatsächlich lange zu leben, ihre ja, Familiendynastie aufzubauen. Und Paulus bringt es so krass zum Ausdruck und sagt, es ist eine Verheißung darauf. Es wird kommen. Wenn du das eine tust, wird das andere kommen. Das ist der Gedanke der Bibel. Um das Ganze mit einem Beispiel vielleicht aus biblischer Hinsicht abzuschließen. Jakob, einer der bekannten Patriarchen des Alten Testamentes, ja, stand auch genauso vor dieser Entscheidung oder vor dieser Tatsache, sich für seinen Vater Isaak zu kümmern. In ihm sehen wir leider anfangs ein sehr negatives Beispiel. Er hinterlässt seinen ja, fast erblindeten Vater im Zelt, raubt den Segen seines Bruders und flieht. Mehrere Jahrzehnte ist Jakob unterwegs, während sein Vater ja fast blind alleine in diesem Zelt wohnt. Jahre später kommt er zurück und kann seinen Vater nochmal sehen. Ja, wenn man den Gedanken weiterdenken würde, dass man nur etwas zurückbekommt, was man selbst investiert hat, so wäre Jakob selbst einer, der es nicht verdient hätte, im Alter überhaupt eine Unterstützung zu erhalten. Wie viel schöner ist dann aber das Beispiel, das wir von Josef finden. Er als Sohn des Jakob hat eine ganz andere Perspektive eingenommen. Als Josef selbst in ein Land kommt, das von Reichtum überfließt und dann durch seine Brüder mitbekommt, dass sein Vater in einem hungernden Land zurückgeblieben ist, ist sein allererster Gedanke, diesen Vater und seine Familie zu sich zu holen, ihm diese Ehre zu erweisen, ihn zu unterstützen. Und Jakob bekommt nochmal am Ende seines Lebens diese Gnade und kann das selbst erleben, was es bedeutet, wenn sich jüngere Kinder oder erwachsene Kinder um ihre alternden Eltern kümmern. Und in der Welt gibt es dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Die Bibel nennt das etwas anders und Jesus sagt, alles, was ihr wollt, was die Menschen euch tun sollen, das tut ihnen auch. Und gerade für uns als jüngere Menschen stellt sich vielleicht heute die Frage, wie würdest du in 50, 60, 70 Jahren deine Altersversorgung haben wollen? Würdest du gerne wollen, dass deine Kinder dich unterstützen, wenn du diese Frage mit Ja beantwortest und da schließe ich mich ein? So müssen wir sagen, so haben wir jetzt schon biblisch gesehen die Verpflichtung, das auch dann an unseren alternden Geschwistern und Eltern zu tun. Lass uns in dem wirklich einen Segen sehen, dass wir die Möglichkeit haben, dass Gott uns so viele Gelegenheiten schenkt und dass wir darin keine Pflicht sehen, keine Last sehen in alternden Personen, sondern wirklich eine Möglichkeit haben, gottesfürchtig unser Leben auszuleben und dem Herzenswunsch Gottes nachzukommen. Amen. Ich würde gerne noch mit euch beten.